Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Für Sie vor Ort erzähle Ihnen noch ein bisschen was über meine Bücher und signiere auch gerne. So, ist schon an? Ja, hallo. Jetzt geht direkt weiter mit dem Emons Verlag. Wir haben die Autorin Daniela Wander hier. Sie stellt ihren Roman Tod in Wittenberg vor. Erzählt noch kurz zur Einführung ein bisschen was zum Thema, ja, zur Reformationszeit, zur Lutherzeit, wo das Wanders Buch spielt. Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind, begrüße Sie zur Lesung und ich möchte noch kurz sagen, die Bücher gibt es dann auch gleich hier hinter der Wand, wenn Sie mögen, die Autorin signiert auch sehr gerne und unser Stand ist hier auch um die Ecke, gerne vorbeikommen in D103 und jetzt freuen wir uns und ich freue mich auch und viel Spaß bei der Lesung.
Ja. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute meinen Roman Tod in Wittenberg vorstellen darf. Doch bevor ich das tue, möchte ich noch kurz was zum Zeitgeschehen sagen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Fragen, die der Mensch ans Leben stellt, universeller Natur sind. Dass diese existenziellen Fragen im Mittelalter genauso gestellt wurden, wie sie auch heute gestellt werden. Menschen wollten immer ein gesichertes Dasein haben und ein Auskommen und stabile Beziehungen und Liebe und Freundschaft. Und sie haben sich auch immer gefürchtet vor Krankheit und Hunger und Krieg und Tod und das, was nach dem Tod kommt. Und sie haben sich immer gefragt, wie sie ihr Schicksal günstig beeinflussen können. Ich finde es sehr spannend, mich in Strategien hineinzudenken, die Menschen früherer Jahrhunderte sich erdacht haben, um ihre Angelegenheiten zu ordnen und zu beherrschen. Tod in Wittenberg, aus dem ich ihm gleich vorlesen werde, spielt in der Zeit des Übergangs vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit. Das ist eine sehr spannende, konfliktbeladene Zeit mit großen Umwälzungen. Und von diesen Umwälzungen hat ja sehr viele Martin Luther angestoßen. Die beschäftigen uns zum Teil ja auch noch heute. Ganz besonders hat das nicht nur die Menschen aus seine Zeitgenossen betroffen, sondern vor allen Dingen auch die Zeitgenossen, die ihr Leben dem Dienst der Kirche geweiht hatten. Er war ja ein großer Kritiker, entwickelte sich auch schnell zu einem Kritiker des mittelalterlichen Klosterwesens, weil er feststellte, dass viele Mönche in den Klöstern lebten, um gut versorgt zu sein und sich um die Regeln nicht besonders gekümmert haben. Und wie es Luthers Art so war, rang er darum, das Problem zu durchdringen. Dann hat er einen Entschluss gefasst, machte das auch öffentlich, so bildgewaltig in seiner Sprache, wie wir das heute noch so sehr schätzen. Und seine Argumente überzeugten viele, sodass eine riesige Austrittswelle über die Klosterlandschaft hineinbrach. Nur er selber blieb in seinem Augustinerkloster zurück, weil er selber sich für nicht zumutbar für ein bürgerliches Leben sah, denn er war inzwischen vom Bann des Papstes getroffen worden, das wissen Sie ja sicher, und befand sich somit im rechtsfreien Raum und hatte ein sehr gefährdetes Leben. Er fand sich also für eine Ehe als für nicht zumutbar. Und diese Haltung behielt er bei, bis er Katharina von Bora kennenlernte. Käthe, wie er sie später nannte. Die war eine der Nonnen, die schon sehr früh unter dem Einfluss seiner Schriften ihr Kloster verlassen hatten und sich nach Wittenberg unter Luthers Schutz begeben hatten. Wie die Geschichte ausging, das wissen wir ja. Die beiden haben 2 Jahre später geheiratet und haben eine glückliche und gedeihliche Ehe geführt. Aber zuerst musste er sie ja mal kennenlernen. Und wie das geschah, davon erzählt dieses Buch, Tod in Wittenberg. Aber es ist natürlich kein historisches Sachbuch, sondern es ist eine Kriminalgeschichte. Es geschieht ein Verbrechen, das wird aufgeklärt. Das ist natürlich fiktiv. Alles das, was ansonsten so an Zeitgeschichte ist, das ist nicht fiktiv. Also man kann auch eine Menge erfahren aus der Zeit. Der Kriminalfall wird aufgeklärt von dem Schützenmeister Wittenbergs, Burkhard Ganzer, und seinen beiden Gefährtinnen Margat Hilfer und Katharina Röseling. Die haben schon mal zusammengearbeitet bei der Aufklärung eines Todesfalls und waren erfolgreich damit und arbeiten nun wieder zusammen gegen große Widerstände, auch aus den eigenen Reihen. Aber sie blieben sich nicht treu, wenn sie nicht wieder versuchen würden, der Gerechtigkeit zu ihrem Recht zu verhelfen. Und jetzt werde ich Ihnen ein paar Szenen vorlesen, damit Sie wissen, um was es in diesem Buch dann genau geht. Marga und Katharina sind auf dem Wege zum Rathaus, um Burkhard zu besuchen, als sich ein weiterer Besucher rüde an ihnen vorbeidrängt, um in die Amtsstube zu gelangen. Was gibt's denn, Liesen? Erkundigte sich Burkhard in geschäftsmäßigem Ton. Oh, es ist etwas ganz Furchtbares passiert. Liesen war außer Atem und offenbar die Eile nicht gewohnt, mit der er zum Rathaus gestürzt war. Katharina schob sich sachte in den Raum und zog Marga hinter sich her. Auf keinen Fall wollte sie sich entgehen lassen, was Meister Liesen zu berichten hatte. Und das wäre, Burkhard war von wirklich vorbildlicher Geduld mit Menschen, die zu aufgeregt waren, um einen klaren Satz zu formulieren. Katharina stellte fest, dass ihr diese Langmut fehlte. »Ich muss euch holen, Schützenmeister«, Liesen schnurrte. »Das müsst ihr sehen. Das haben wir was gefunden. Schrecklich, wirklich. Wer macht denn sowas? Das frage ich euch. Ich kann es mir nämlich nicht vorstellen.« »Liesen«, Burkhard wurde energisch, das konnte er auch. »Jetzt sagt mir, um was es sich handelt, sonst kann ich euch keinen Rat geben, das werdet ihr doch wohl einsehen.« Meister Liesen schluckte. »Wir, also das heißt, mein Geselle und ich, wir haben ein Mädchen gefunden, auf dem Baugrund für das neue Rathaus, hinten, da wo das Haus vom Räbener war. Und was macht es, dieses Mädchen, dass es euch so sehr aus der Fassung bringt?« »Was es macht?« Hans Niesens Adamsapfel hüpfte rauf und runter. »Das macht gar nichts mehr. Dem steckt ein Dolch im Leib und es ist tot.« Burkhard beginnt mit der Untersuchung, geht zum Tatort. Er zieht eine Hebamme zu Rate, die so eine Art spätmittelalterlicher Leichenschau durchführt. Und er wäre natürlich gerne alleine, um in Ruhe die Sache zu analysieren. Doch damals wie heute findet jeder Tatort seine Gaffer und so wird Burkhard gestört, als er mitbekommt, wie sein Stadtdiener Wolf unerwünschte Besucher verscheuchen will. »Aber ich muss Sie sehen«, eine aufgeregte, fordernde Frauenstimme. Burkhard blickte hoch. »Tut mir leid, der Tatort ist für Schaulustige gesperrt. Möglicherweise kenne ich Sie, ich möchte...« »Ha, da werdet ihr nicht die Erste, die sich unter Vorgabe falscher Gründe den Schauplatz eines Verbrechens ansehen will.« Wolf war unerbittlich. Was sein Schützenmeister ihm aufgetragen hatte, war für ihn Gesetz. Eigentlich hieß Burkhard das natürlich gut, aber in diesem Fall war es vielleicht zu engstirnig. Er erhob sich und trat zu Wolf, vor dem sich eine blasse junge Frau mit hohen Wangenknochen und empört funkelnden Augen aufgebaut hatte, an der Seite ein Mann, den Burkhard kannte. »Bruder Martin«, begrüßte ihn überrascht, »was führt euch her?« »Ich bin kein Mönch mehr«, beschied ihn Dr. Luther knapp, »nennt mich, wie ihr wollt, aber das Bruder lasst ihr bitte weg. Hergeführt hat mich diese Dame hier, Käthe von Bora, und jene Dame dort drüben, von der wir gehört haben, sie sei tot. Käthe hofft, sie nicht zu kennen, will sich aber vergewissern, dass dem tatsächlich so ist. Was mir sehr viel lieber wäre, bestätigte Käthe. Aber wir sind vor 3 Tagen in Wittenberg angekommen. Wer ist wir, unterbrach Burkhardt und musterte sie neugierig. Er hätte zu gerne gewusst, wer sie war und in welcher Beziehung sie zu Luther stand. Sie zögerte kurz. Eine Gruppe von Freundinnen, erklärte sie dann. Vager ging es kaum, bemerkte Burkhardt mit Interesse. Er war nicht der Typ, der sich so schnell abwimmeln ließ, doch das wusste sie noch nicht. Erst einmal würde er sie reden lassen. Wir waren ein knappes Dutzend, 11 Frauen, um genau zu sein, und als wir ankamen, sie schluckte, sprach aber klar und konzentriert weiter, waren wir nur noch 10. Eine von uns war plötzlich verschwunden, doch wir wissen nicht warum. Was mit ihr geschehen ist. Zunächst haben wir angenommen, sie habe sich einfach entschieden, nicht länger mit uns zu reisen. Aber seit gestern vermissen wir eine weitere unserer Gefährtinnen und allmählich fürchten wir, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Also kam Frau Käthe zu mir und fragte mich um Rat. Martin Luther war es gewohnt, selbst das Wort zu ergreifen. Er tat es gerne und stimmgewaltig. Das wusste Burkhardt genauso gut wie jeder andere hier in der Stadt. Und da fiel mir Wittenbergs Schützenmeister ein, dem der Ruf vorauseilt, schon so manches Mal Licht in das Dunkel unerklärlicher Fälle gebracht zu haben. Er lächelte Burkhardt an, doch es bereitete ihm Mühe. Den besorgten Ausdruck in seinen Augen konnte er nicht verhehlen. Wir hoffen natürlich, dass es sich bei der Toten nicht um eine der beiden vermissten Frauen handelt, aber Käthe würde sich gerne Klarheit verschaffen. Selbstverständlich, bitte folgt mir, ihr auch, Dr. Luther, wenn ihr mögt. Es fiel Burkhardt einigermaßen schwer, den berühmten Mann nicht mehr mit Bruder Martin anzureden, da Luther jedoch dafür plädierte, die Klöster im Land abzuschaffen und es für das Seine ja bereits umgesetzt hatte, war dies tatsächlich nicht mehr angebracht. Es waren nur ein paar Schritte und Burkhardt registrierte, dass weder Käthe noch Luther sie zaghaft zurücklegten. Dann standen sie da. Schweigend, endlos lange, stumm und still. Schließlich seufzte Käthe von Bora tief und sagte leise, »Ach, Anni, was haben sie nur mit dir gemacht?« Genau das will Burkhardt nun herausfinden und nimmt die Untersuchungen auf. Doch auch Marga und Katharina wollen nicht untätig bleiben. Trotz des Widerstandes von Burkhardt, aber auch von Katharinas Ehemann Tomasus, die beiden sind sich vollkommen einig, dass die beiden sich da raushalten sollen. Tja, 2 Freunde, die enger nicht stehen können, sagt Marga dazu. Also habe ich einen Plan entwickelt, wie wir ihrem Wunsch entsprechen und trotzdem das unsere zu den Ermittlungen beitragen können. Es einfach sein zu lassen, kommt natürlich nicht in Frage, bemerkte Katharina mit ironischem Unterton, aber Marga ignorierte ihren Einwurf, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich bin der Meinung, dass die arme Dorothee, das verschwundene Mädchen, mehr Aufmerksamkeit verdient. Wer weiß, was mit ihr geschehen ist oder noch geschehen wird. Und bevor Burkhardt ein ganz grober Schnitzer unterläuft und er ein Mädchen nicht rettet, das er hätte retten können, dachte ich, wir kümmern uns selbst darum. Das war brillant. Weder Burkhardt noch Tomasus konnten behaupten, sie mischten sich in die Aufklärungsarbeit bei einem Gewaltverbrechen ein, wenn sie der Meinung waren, es sei gar keine Tat zu beklagen. Verhinderten sie durch ihre Bemühungen, dass Dorothee von Linnitz doch noch einem Verbrechen zum Opfer fiel, konnten sie ihnen indes schlecht einen Vorwurf machen. Katharina sah Marga bewundernd an und diese lächelte. Wir lassen ihn also den Fall Anni Oertel allein aufklären und machen uns auf die Suche nach dieser Dorothee, fragte Katharina sicherheitshalber noch einmal nach. So ist es, bestätigt Marga. Katharina führt also nun unautorisiert gegen Burkhardts Willen Befragungen von Nonnen durch, die mit Käthe von Bora aus dem Kloster gemeinsam geflohen sind. Dazu möchte ich Ihnen noch kurz sagen, die Nonnen sind tatsächlich historisch verbürgt, deren Namen auch bei einigen, was aus ihnen geworden ist. So ist eine Schulmeisterin geworden, andere haben geheiratet. Was die für Charaktere hatten und wie sie aussahen, das entspringt meiner Fantasie. Aber die Damen selber hat es tatsächlich so gegeben. Als erstes widmet sich Katharina den Schwestern Margarete und Veronika von Zeschau. von denen eine sich unbedingt mitteilen möchte, was der anderen wiederum überhaupt nicht behagt. »Margarete, schweig doch still«, flüsterte Veronika. »Wieso, sie ist fort. Was habe ich denn jetzt noch für Verpflichtungen ihr gegenüber?« Katharina verhielt sich mucksmäuschenstill. Wenn die Schwestern in Streit gerieten, erfuhr sie von ihnen bestimmt mehr, als wenn sie sie ausfragte. »Aber du solltest sie nicht verraten, das gehört sich nicht.« »Ganz sicher gehörte sich das nicht. Hoffentlich tat Margarete es trotzdem.« Katharina hielt den Atem an. »Ach was, jeder muss selbst wissen, was er tut und ist seines Glückes Schmied, oder nicht?« Margarete blickte Katharina herausfordernd an. Kurz schien sie noch abzuwägen, ob sie das Geheimnis wirklich ausplaudern sollte. Katharina sah genau, wie sehr es sie danach verlangte. Gottlob siegte letztendlich ihr Mitteilungsbedürfnis. Und die Freude an der eigenen Wichtigkeit nahm Katharina an. »Dorothee von Linnitz war nicht so, wie sie es uns hat glauben lassen«, erklärte Margarete und ließ einige bedeutungsschwangere Momente verstreichen. Offensichtlich brauchte sie eine würdige Bühne. Katharina zuckte also zurück und schlug die Hand vor den Mund. »Nein, sie hat euch Dinge vorgegaukelt, die euch einen völlig falschen Eindruck von ihr vermittelten. Hoffentlich trug sie nicht zu dick auf.« »So ist es.« Margarete blickte sich um, als wolle sie ganz sicher sein, dass sich nirgends unerwünschte Zuhörer versteckten, und senkte die Stimme. »Sie war längst nicht so seriös, wie sie tat. Nicht so tugendhaft, falls ihr versteht, was ich meine.« »Ob ich verstehe, was ihr meint, ich hoffe doch nicht«, hauchte Katharina. Sie freute sich schon darauf, Marga zu erzählen, wie dieses Gespräch verlaufen war. Sie würde es getreulich und mit verteilten Rollen nachspielen. Margarete wurde immer leiser. »Kurz nachdem sie nach Madrienthron gekommen war, habe ich beobachtet«, sie ignorierte Veronika, die die Hände vors Gesicht schlug, »wie sie sich mit jemandem traf. Einem Mann.« »Einem Mann?« wiederholte Katharina und sprach vor Verblüffung mit völlig normaler Stimme. »Einem Mann«, bestätigte Margarete, und der Triumph ließ ihre Augen leuchten. Blond, jung, gut aussehend, und sie traf ihn heimlich, verschwiegen, versteckt in der Hecke hinter dem Kornhaus. »Als ihr in Torgau ankamt und Dorothee verschwunden ist, habt ihr diesen Mann da auch wieder gesehen?« fragte Katharina scharf. Was sie hier erfuhr, war zu wichtig, um weiterhin so zu tun, als ginge es nur um alltäglichen, boshaften Tratsch. »Als wir in Torgau von den erbärmlich stinkenden Fuhrwerken gestiegen sind, waren überhaupt keine Fremden in unserer Nähe. Das war eine große Erleichterung, kann ich euch sagen. Wir hatten alle große Angst, verfolgt zu werden, obschon im Kloster ja keine Männer lebten, die uns hätten nachreiten können.« »Also hat Dorothee sich nicht mit diesem Freund in Torgau getroffen«, schloss Katharina nachdenklich. »Wenn es überhaupt ein Freund war«, Margarete kniff die Augen zusammen und sah Katharina herablassend an. »Ehrlich gesagt habe ich auf Dorothee nicht besonders geachtet«, erklärte sie. »Sie tat sowieso immer, was sie wollte. Unter Umständen gab es da ja noch einen weiteren Mann, weitere Männer. Wer weiß schon, was so einer alles einfällt.« »Ja, wer weiß das schon so genau«, bestätigte Katharina grimmig. In dieser Zeit richtet Burkhard weiterhin sein Augenmerk allein auf den Todesfall Anni Oertel, da in seinen Augen im Fall der Dorothee ja noch überhaupt gar kein Verbrechen nachzuweisen ist. Eines Abends sitzt er jedoch noch spät zusammen mit seinem Stadtdiener im Rathaus zu einer Lagebesprechung, als plötzlich ein Besucher aufkommt. Unruhig fuhr der sich durch das blonde Haar, was dieses auf abenteuerliche Weise abstehen ließ. »Ich suche den Schützenmeister. Mir wurde gesagt, er sei der Beste, wenn es darum geht, verschollene Personen aufzuspüren.« »Hoffentlich hat man euch da nicht zu viel versprochen.« Burkhard verspürte nicht die geringste Lust, sich noch einen weiteren unlösbaren Fall aufzuladen. »Sicher nicht. Ich kann jede Unterstützung gebrauchen, gleich welcher Art. Helft ihr mir? Vorausgesetzt natürlich, ihr seid der Schützenmeister. Seid ihr das?« »Bin ich«, bestätigte Burkhard wohl oder übel. »Burkhard Ganzer, was genau kann ich denn für euch tun?« »Meine Verlobte ist verschwunden und...« »Na, vielleicht hat sie Angst vor der eigenen Courage bekommen«, warf Kunibert ein. Burkhard maß ihn mit einem strengen Blick, doch an Kunibert waren subtile Formen von Zurückweisung gänzlich verschwendet. Auf keinen Fall. Der junge Mann schüttelte heftig den Kopf. Nicht meine Braut. Wir waren uns einig, sehr einig. Und nun ist sie wie vom Erdboden verschwunden. Ich mache mir einfach entsetzliche Sorgen um sie. Nun, es ist ja nicht völlig ausgeschlossen, dass sie es sich doch noch anders überlegt hat, wandte Burkhard behutsam ein. Er wusste schließlich selbst am besten, wie schmerzhaft Liebeskummer sein konnte. Nein, nicht meine Dorothee. Dorothee würde so etwas niemals tun, jedenfalls nicht heimlich, nicht ohne mich mit offenen Worten darüber in Kenntnis zu setzen. Dorothee, auch das noch. Dorothee und wie weiter, erkundigte sich Burkhard ohne jede Hoffnung, dass es sich um eine ganz neue Dorothee handeln könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich gleichzeitig mehrere Dorothees in Luft auflösten, war doch sehr gering. Dorothee von Linnitz und mein Name ist Hans Christian Brandt. Wir wollten bald heiraten und er verstummte und sah so aus, als bräche er gleich in Tränen aus. Und ihr habt sie vor einer Woche in Torgau das letzte Mal gesehen. Torgau? Warum denn Torgau? Nein, natürlich nicht. Und wieso vor einer Woche? Ich habe Dorothee vor Monaten zuletzt getroffen in Nimschen. Da war sie in einem, da wohnte sie zu der Zeit. Hans Christian verschränkte die Arme hinter dem Rücken und sah aus, als fühle er sich unbehaglich. Anscheinend war dem Jungen eingefallen, dass er die genauen Umstände zu Dorothees Gunsten besser geheim hielt. Im Zisterzienserinnenkloster Marienthron, ich weiß, Burkhard verschloss gerade noch rechtzeitig einen abgrundtiefen Seufzer in seiner Brust. Das wisst ihr? Der junge Brandt riss die Augen auf. Dann schlug er die Hand vor den Mund. Warum wisst ihr das denn? Was hat das zu bedeuten? Das müsst ihr mir sagen. Was wisst ihr denn noch? Nichts, erklärte Burkhard mit Grabesstimme. Absolut nichts weiß ich. Während also in Wittenberg allmählich jedem, sogar Burkhard Ganzer, klar geworden ist, dass Dorothees Schicksal anscheinend eine dramatische Wendung widerfahren ist, glaubt sie selber immer noch, sie sei zu einem großartigen Abenteuer aufgebrochen. Doch ganz leise dämmert ihr, dass dieses Abenteuer vielleicht nicht ganz so glatt verlaufen könnte, als sie es sich ausgemalt hat. Vorsichtshalber schließt sie sich einer Reisegruppe an, aus Männern und Frauen bestehend, weil sie dann als alleinreisende Frau nicht ganz so schutzlos ist. Aber auch hier beschleicht sie allmählich das Gefühl, dass dieser Entschluss womöglich die falsche Entscheidung gewesen ist. Sie konnte gerade noch erkennen, wie die vor ihr reitende Ursel mit beiden Armen die herabhängenden Zweige fortwischte, damit sie ihr nicht ins Gesicht peitschten. Sie selbst traute sich nicht, die Zügel des Maultieres fahren zu lassen. Deshalb traf mehr als einmal ein biegsamer Ast ihre Wangen. Es tat weh und am liebsten hätte sie lauthals geflucht. Doch abgesehen davon, dass es sich nicht gehörte, wollte sie auch nicht das Augenmerk von wem auch immer auf sich lenken, von niemandem. Der unbequeme Weg zog sich, zwischendurch schien er Dorothee endlos, doch schließlich öffnete sich der Wald auf eine Lichtung und das Dunkel lag endlich hinter ihnen. Sie erkannte, dass der Himmel noch grau schimmerte und es nicht so spät war, wie sie angenommen hatte. Vor ihnen ragte eine dunkle Masse aus Stein auf. Es dauerte einen Moment, bis Dorothee klar wurde, um was es sich handelte. Um eine Burg, ein Donjon, in dem nirgends Licht brannte, nicht der allerwinzigste flackernde Schein, der von Menschen gezeugt hätte, die dort wohnten. Keine Fackel, kein Feuer, nichts. Dorothee lauschte. Bis auf das Schnauben der Pferde und das Geräusch der Ledergeschirre war nichts zu hören. Allumfassende Stille ringsumher. Das Bauwerk lag vollständig verlassen da. »Wo sind wir hier?« erkundigte sie sich, froh, dass ihrer Stimme nichts von ihrer Beklemmung anzumerken war. »Dort, wo wir heute Nacht kampieren,« erklärte Jürg denkbar knapp, »mehr hat euch nicht zu interessieren. Auf geht's.« Er setzte sich in Bewegung und Dorothee blieb nichts anderes übrig, als hinter ihm herzutrotten. Sie passierten einen breiten, weit geöffneten Durchgang, der in einen vollkommen leeren Hof mündete. Raschelnd tanzten die letzten Blätter des vergangenen Herbstes über den Steinboden. Sonst war alles ruhig, nicht einmal Hundegebell ertönte. Unruhig sah Dorothee sich um. Ihr Blick fiel auf die Torflügel, die Walter und Wolfhard unter Aufbringung ihrer ganzen grobschlächtigen Kraft anschoben, um sie zu schließen. Die viel zu lange nicht geölten Angeln knarrten. Mit einem satten Ton krachte das Tor ins Schloss. Und was nun genau Dorothee in dieser Burg widerfuhr, was mit Annie geschehen ist, wie die Ermittler dieses Dickicht durchdringen und was das alles mit Käthe von Bora zu tun hat, davon berichtet dieses Buch. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.